Fidi, stell dir vor, du und ich, der Wind pustet uns sanft um die Ohren, Natur, und wir fühlen uns einfach fabelhaft. Also zumindest, wenn es dann vorbei ist, vermutlich. Kannst du dir vorstellen, was ich mit dir vorhab?
Waldspaziergang? Ich weiß, um was es in dieser Folge geht. Ich vermute, es hat was mit Sport zu tun.
Richtig, ich habe dir was mitgebracht. Schau dir das doch einfach mal an.
Die ersten Worte sind, hier ist ein 8-wöchiger Trainingsplan für eine 28-jährige Anfängerin im Joggen. Woche 1. Jeden Tag alle möglichen Dinge. Aufwärmen, 1 Minute joggen, 5 Minuten gehen. Gesamtzeit ca. 30 Minuten. Och. Wow, mit zusätzlichen Tipps. Carina weiß, dass ich maximal unsportlich bin. Ich habe auch noch niemanden gehabt, der so einen Plan für mich gemacht hat.
Ja, und ich habe das hingekriegt mit nur ganz, ganz wenigen Klicks.
KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge KI Verstehen. Ich bin Friederike Weichner-Seri, kurz Fedi. Ich bin nicht so sportlich wie meine gegenübersitzende Kollegin Carina Schröder.
Du verkaufst mich ein bisschen über, habe ich das Gefühl, ehrlich gesagt.
Das ist wirklich eines der ersten persönlichen Dinge, die ich über Carina gelernt habe, als wir uns Anfang des Jahres kennengelernt haben, nämlich, dass sie fit ist. Sie macht wirklich regelmäßig Sport und deswegen war ich auch wirklich nicht überrascht, als sie in der Redaktionskonferenz vorgeschlagen hat, dass sie sich unbedingt mal anschauen möchte, kann KI ein kleiner Personal Trainer für die Hosentasche sein? Ich möchte jetzt zum Einstieg erstmal wissen, Carina, was genau hast du da jetzt am Anfang gemacht? Wie hast du meinen Trainingsplan erstellt?
Naja, es wird dich jetzt nicht sonderlich wundern, aber ich habe ChatGPT gefragt.
Ich habe es dir fast gedacht.
Erinnerst du dich? Ich habe dich letzte Woche mal gefragt, was so dein Ruhepuls ist und dein Alter und so. Hatte ich das nicht so ein bisschen irritiert?
Du hast recht. Ja, hätte ich vielleicht ein bisschen draufkommen können. Ich weiß aber meinen Ruhepuls überhaupt nicht. Also ich konnte dir, glaube ich, mein Alter sagen, ja.
Und jetzt sage ich dir mal, welchen Prompt ich eingegeben habe. Schreib mir bitte, ich bin ja höflich, einen Trainingsplan zum Joggen für eine 28-jährige Frau, die noch Anfängerin ist. Und rausgekommen ist dein erster Trainingsplan im Bereich Laufen. Sag mal, gefällt der dir?
Ja, also ich habe jetzt noch nicht im Detail alles durchgeschaut, aber ich finde, das klingt auf jeden Fall machbar. Ich würde es mal versuchen vielleicht. Also auf jeden Fall würde ich sagen, es klingt sehr einfach. Also können wir eigentlich auch jetzt schon Schluss machen, würde ich sagen, oder? Also ChatGPT fragen, perfekter Trainingsplan, wunderbar. Ich vermute mal, ganz so einfach ist es nicht. Wie gut sind denn diese Trainingspläne tatsächlich jetzt auch von Expertinnen wie dir bewertet?
Ja gut, Expertin wie mir. Ich würde jetzt sagen, ich habe noch andere Experten gefragt. Ich kann dir aber sagen, dank dir ist der Plan vermutlich gar nicht mal so gut.
Je weniger Informationen ich dem System gebe, desto schlechter bewerten die erfahrenen Trainer die Trainingspläne. Je mehr Informationen ich gebe, desto besser wird das Ergebnis.
So, weißt du jetzt Bescheid? Du konntest mir ja keine Informationen geben. Womit sollte ich also ChatGPT füttern? Herausgefunden hat das Peter Dücking. Er ist Juniorprofessor für Bewegung und Training an der Technischen Universität Braunschweig und leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Also mit ihm kannst du dich über das Radfahren unterhalten. Und er stößt eines Tages auf ein Problem.
Seit, eben ChatGPT, ich sag mal, das Licht der Welt erblickt hat oder zumindest in der breiten Öffentlichkeit bekannt worden ist, da hat mein Telefon gefühlt nicht mehr stillgestanden und mein E-Mail-Postfach ist irgendwie übergequillt. Und die Leute haben gefragt so, Peter, was ist denn das? Kann ich das nutzen?
Und als guter Forscher hat er natürlich gedacht, da muss ich eine Antwort finden, also mache ich mal eine Studie. Und er hat darin 3 Szenarien getestet. Einmal das, was ich mit dir jetzt gemacht habe. Also ich weiß eigentlich nichts, aber ich sag einfach mal, erstell mir einen Plan. Dann, ich habe ein paar mehr Informationen, sowas wie oft jemand trainiert oder was für einen Grundpuls, Ruhepuls die Person hat. Oder man hat sehr, sehr viele Informationen, sowas wie, wie ist die Herzfrequenz beim Laufen, wie viel Training macht derjenige, wie schlägt er sich im Grundlagen-Ausdauerbereich oder im hochintensiven Bereich, alles Begriffe, die du dir jetzt für die Zukunft natürlich noch genauer anschauen musst. Und dann hat er sich auch noch Gedanken gemacht. So ein guter Trainingsplan, um den bewerten zu können, bräuchte es ja eigentlich sowas wie irgendwelche Standards. Also hat er mal in die Bücher geschaut und geguckt, wonach bewertet man denn Trainingspläne? Das kann sowas sein wie der Umfang, die Intensität, Wiederholungen, Zieldefinition, wie sollte man trainieren? Gibt es einen Test vom Ist-Zustand? Und dann hat er das Ganze erfahrenen Trainer oder Trainerinnen gegeben und gesagt, bewertet die doch einfach mal. Hier sind die Kriterien, schaut euch die mal an. Und das Ergebnis hast du ja jetzt eigentlich schon gehört, nämlich desto mehr Informationen, desto besser. Aber eine Sache habe ich dir noch nicht verraten, denn das insgesamte Urteil der ganzen Studie lautet, na, ChatGPT macht so einen okayen Job.
Es ist aber für mich eigentlich eine Frage, ob das überhaupt so ein großes Problem ist, wenn der Plan jetzt vielleicht nicht komplett optimal auf mich angepasst ist, weil vielleicht würde es mir ja wirklich schon helfen, überhaupt mal einen Trainingsplan zu haben, mit dem ich irgendwie mal anfangen kann. Und ein Problem wäre es aber natürlich, wenn der Trainingsplan dann so schlecht ist, dass ich erstmal überhaupt gar nicht mich motivieren kann oder vielleicht sogar mich verletze.
Man weiß ja auch nicht, welche Trainingsgrundlagen hat ChatGPT eigentlich im Modell irgendwann mal gelernt. Ne? Und Peter Dücking geht da noch einen Schritt weiter und sagt, er fragt ganz offen, brauchen wir KI für Training überhaupt? Denn wie du es schon gesagt hast, eigentlich ist es ja erstmal nett, wenn jemand anfängt zu trainieren und gerade so im Hobbybereich, naja, braucht man eigentlich so wirklich komplizierte Pläne oder ist es nicht eigentlich egal und braucht man KI dafür? Also er stellt eigentlich alles in Frage.
Also dann ist ChatGPT allein jetzt nicht die Lösung.
Leider nein.
Und es gibt aber offenbar auch generell Zweifel, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ob KI im Hobbybereich überhaupt sinnvoll ist. Da würde ich aber gerne schon nochmal nachhaken, weil es gibt doch auch so Apps, die genau darauf ausgelegt sind, solche individuellen Trainingspläne zu erstellen. Wie sieht es denn mit denen aus? Trainiert es sich mit denen vielleicht besser als mit ChatGPT?
Das bringt mich zum Anfang der Folge zurück. Warum sprechen wir denn überhaupt über das Thema? Du hast es schon gesagt, ich laufe gerne 3 bis 5 Mal die Woche.
Das ist viel.
Okay. Das seit einigen Jahren. Und seit Anfang des Jahres habe ich was anders gemacht. Nämlich eine App, die mein Training unterstützt. Und die Ergebnisse, die kannst du hier mal sehen. Schau mal.
Okay, das sind so Trends mit Pfeilen. Wow. Okay, also alle Pfeile zeigen nach oben. Bewegung, Training, Strecke ist nach oben gegangen. Das Einzige, was nach unten gegangen ist, ist das Lauftempo.
Ja, und ich verrate dir später auch noch, warum das so ist.
Ist jetzt vom letzten halben Jahr oder so?
Ungefähr. Genau, seit letztem halben Jahr ist alles hochgegangen. Für die Transparenz muss man vielleicht noch sagen, die App, die ich benutze, die zahle ich auch. Also für die gebe ich Geld aus und die heißt Enduko. Und da kann man so Lauftrainings und Radtrainings planen. Und die werden dann auf meine Smartwatch überschrieben. Da wird mir das Training angezeigt und gleichzeitig zeichnet natürlich meine Smartwatch auch alle Werte von mir auf. Also wie ist jetzt gerade meine Herzfrequenz während des Trainings? Und das meldet das wieder an die App. Und mit einer Person aus dem Team von Enduko habe ich auch gesprochen, um mal zu verstehen, was steckt denn da eigentlich hinter?
Wenn irgendwie Nutzer Fragen haben, dann ja, erreichen die mich an erster Stelle. Ich kann Pläne reinschauen, also ich kann mir die Einstellungen anschauen, um zu schauen, passt das alles für das Ziel? Sollten wir hier Anpassungen machen? Liegt hier vielleicht ein Fehler vor?
Das ist Tessa Menges. Sie ist Sportwissenschaftlerin und arbeitet seit 4 Jahren bei Enduko. Wie funktioniert das Ganze? Also, du erstellst einen Account, gibst so Dinge an wie Größe, Gewicht, hätte ich also für dich nicht einfach machen können, was dein Ziel ist. Bei mir ist es so, ich trainiere seit Anfang des Jahres, dass ich 10 Kilometer innerhalb von einer Stunde oder besser gesagt unter einer Stunde schaffe. Gerade brauche ich aber noch 1 Stunde und 6 Minuten.
Okay, ich kann ehrlich gesagt wirklich gar nicht gut einschätzen, was das eigentlich bedeutet. Ich finde schon bemerkenswert, wenn jemand 1 Stunde lang irgendwo rumrennt. Auf jeden Fall ambitioniert, würde ich sagen.
Genau. Und dann kannst du eben noch angeben, wie viel du trainieren willst, wie oft, wie lange und so weiter und so fort. Und dann gibt's halt einen individuellen Trainingsplan. Und da kannst du auch Trainings verschieben, wenn du doch mal keine Lust hast oder Sachen löschen. Du kannst, wenn die Motivation an dem Tag dann doch mal nicht ganz so hoch ist, die Dauer und die Intensität verändern. Wichtig ist, geplant wird aber von Woche zu Woche, natürlich immer mit dem großen Ziel im Hinterkopf. Und beim Erstellen der Pläne soll KI involviert sein.
Okay, das klingt jetzt sehr vage. Was bedeutet das? Soll involviert sein?
Also hinter der Erstellung der Trainingspläne steckt diese Technologie.
Diese Heuristik, die dann quasi bis zu 1000 verschiedenen Möglichkeiten berechnen, die für dich am heutigen Tag das Beste wäre, gilt es dann noch zu entscheiden, welche von diesen 1000 Möglichkeiten ist denn jetzt wirklich die beste. Und da gibt es dann bestimmte Evaluationsmodelle.
Okay, ich versuche das mal zu erklären. Heuristik, das ist eine Methode, wo man mit begrenzten Informationen und wenig Zeit quasi wahrscheinliche Lösungen anbieten kann. Das heißt, in meinem Fall ist es so, ich kann ja mein Alter angeben, meine ungefähre Fitness, meine Grundvoraussetzungen und daraus kann eben dieses System mir 1000 Pläne ausspucken, aber das nützt mir irgendwie nichts. Ich kann ja nicht 1000 Trainings an einem Tag machen. Also was ist jetzt das Beste an dem Tag? Da muss man natürlich irgendwie gucken, wo bin ich jetzt gerade in meinem Training? Wie viele Tage trainiere ich eigentlich in der Woche? Was ist jetzt gerade praktisch für mich? Und auch, wie geht's mir? Und jetzt fragst du dich, hä, die Pläne werden doch immer eine Woche im Voraus. Also woher soll man wissen, wie es mir nächste Woche geht? Gute Frage. Das wird im Nachhinein evaluiert. Da gibt es sowas wie einen Feeling-Faktor, heißt der. Und da werden mir jeden Tag werden mir so 4 simple Fragen gestellt. Wie müde bin ich? Wie habe ich geschlafen? Wie ist mein Muskelkater? Wie ist mein Stresslevel? Und dann wird natürlich geguckt, okay, bei diesem und diesem Training hat sie sich so und so und so gefühlt. Das heißt, das können wir nochmal einplanen oder es war wahrscheinlich zu schwierig. Die Woche danach brauchst du ein bisschen leichteres Training. Und dann gibt es noch etwas, was quasi sich anschaut, wie gut habe ich das Training denn gemacht? Also das hilft sozusagen auch nochmal zu evaluieren, war das Training sinnvoll für mich? Und da gibt es so eine Prozentzahl, ich bin immer so ungefähr über 70%, könnte besser sein. Ich muss eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen und dann wird geguckt, hat sie das geschafft in diesem Intervall oder nicht? Und danach wird dann quasi gerechnet, zu 70% hat sie es geschafft, das Training war wahrscheinlich ganz gut, sie muss es nur noch ein bisschen besser üben oder so.
Letztendlich geben wir unserer KI Regeln und Grenzen, in der sie arbeiten kann, um so einen möglichst individuellen Trainingsplan gestalten zu können.
Nduku sagt selber, es ist kein maschinelles Lernen. Zitat, wir lernen noch zu lernen. Fand ich auch sehr interessant. In Zukunft soll es zum Beispiel auch darum gehen, dass die Trainingspläne komplexer werden, wenn man zum Beispiel das Wetter mit einbezieht, weil ja, eine Stunde laufen bei 35 Grad ist was anderes als eine Stunde laufen bei 14 Grad. Ne? Ist anders anstrengend. Und es gibt auch so einen integrierten Chatbot. Nur hinter dem Chatbot steckt wirklich KI und zwar ChatGPT. Hm. Bist du jetzt enttäuscht?
Ja, also ich finde, das spielt natürlich auch mal wieder mit rein, dass KI so ein Buzzword ist und das verkauft sich halt ganz gut. Und Unternehmen haben ja jetzt auch nicht immer unbedingt so ein riesiges Bedürfnis, dann so transparent zu machen, was genau eigentlich hinter diesem Begriff KI dann jeweils steckt. Meine Frage ist eigentlich eher, funktioniert es denn also?
Nein, aber das funktioniert für mich schon ziemlich gut. Meine Antwort wäre, warum die das überhaupt so machen, dass man schon natürlich auch irgendwie als Unternehmen eine bessere Kontrolle hat, also dass eben so Trainings nicht total verrückt werden. Und wir haben ja am Anfang gesehen, also selbstlernende Algorithmen sind jetzt vielleicht auch nicht das Beste, um Trainingspläne zu erstellen. Also sie brauchen auch irgendwie so eine Art Grenze. Aber ich habe noch einen Grund erfahren, warum komplexere KI nicht individuell zum Einsatz kommt. Also zumindest vermutlich nicht im Hobby-Segment.
Das Problem ist, dass wir sie nicht vom Sofa runterkriegen. Die große Schlussfolgerung war, dass wir gemerkt haben, dass eine Technik, sei sie auch noch so intelligent und noch so adaptiv, nicht diesen Effekt erzeugen kann, den ein echter Mensch auf der anderen Seite als Coach hat.
Also ich fühle mich da irgendwie gesehen, weil die Frage ist ja eigentlich oft gar nicht, wie hart oder effizient trainiere ich, sondern eher, trainiere ich überhaupt? Und ich kann mir vorstellen, dass so eine direkte Verabredung mit einem Menschen da schon ziemlich effektiv ist, um vom Sofa runterzukommen.
Stimmt auf jeden Fall. Das ist Raphael Jung, einer der Köpfe hinter der App Trade. Im Grunde ist das schon sehr ähnlich zu dem, was Nduku macht. Also du kannst eben KI-generierte adaptive Trainingspläne kriegen fürs Laufen. Auch das kostet Geld. Und auch hier, du wählst dir ein Ziel aus, du guckst dir an, wie ist deine Laufform, wie fit bist du, wie viel willst du trainieren und so weiter und so fort. Und dann wird mir ein Plan erstellt. Und auch hier ist es so, KI im strengen Sinne steckt da jetzt nicht wirklich hinter.
Also wir haben Entscheidungsbäume. Das ist klassische Algorithmik oder klassische Intelligenz. Jede Entscheidung der App ist von uns designt worden. Und wir sagen der Software nur, also wenn dann Funktion, wenn das und das und das gilt, dann triffst du bitte die Entscheidung, wenn das und das und das gilt, dann triffst du bitte die Entscheidung. Das ist in dem Sinne nicht die Definition von KI. Ne?
Also wieder keine generative KI. Was ich aber gut fand an der App war, dass es da sehr viel so Erklärungen gab, warum mache ich dieses Training jetzt gerade? Also was bringt das? Was verbessert das? Und es gab auch so Videos, wo man sich angucken kann, was man besser machen kann und so. Und für meine Laienaugen, und ja, ich bin ein Laie, würde ich sagen, die Trainings, die mir geplant wurden, sahen auch ziemlich gut aus. Habe auch schon ausprobiert, das funktioniert ganz gut. Aber das funktioniert auch nur für mich, also für jemanden, der schon eigentlich trainiert.
Also da reden wir von 60%, die nach 30 Tagen noch mit unserem Produkt aktiv umgegangen sind. Aber schaute man sich Beginne an, also die wirklich quasi erst bei sozusagen Null standen, sagen, ich möchte erst mit eurer Hilfe zu diesen Routinen und zu dieser Fitness kommen, waren wir bei 6%.
Also nur 6% der Beginner bleiben nach den 30 Tagen bei der App und nutzen die weiter.
Ich habe mal gehört, dass Fitnessstudios eigentlich nur von diesen Menschen leben, die nicht hingehen. 6% ist echt wenig. Woran liegt das? Weiß man das?
Also Raphael Jung und sein Team haben das auch gefragt und das Schlüsselwort lautet hier wirklich auch Motivation.
Und selbst wenn die Technik das mimen würde oder simulieren würde, es ist keine emotionale Bindung zwischen dem Nutzer und dieser Maschine auf der anderen Seite da, was es scheinbar braucht, um Leute in ihren Verhaltensmustern zu beeinflussen.
Damit haben sie sich nicht zufrieden gegeben. Sie wollten herausfinden, wie kann man es denn besser machen und haben im Januar 2023 1000 Nutzende eingeladen und haben mal geschaut, so auf deren Fitnessprofile. Also gibt es da vielleicht Menschen, die sehr ähnliche Grundvoraussetzungen haben, die zusammenpassen, vielleicht ähnliche Bedürfnisse haben, vielleicht sogar dieselbe Postleitzahl. Und diese Menschen haben sie mithilfe von WhatsApp-Gruppen miteinander verknüpft und dann einfach so Informationen reingepostet in die Gruppen. Und am Ende haben 59 Teilnehmer mitgemacht und sind dann wirklich auch zusammen gelaufen.
Ja, und die fingen dann an, da gibt es schöne Anekdoten, sich T-Shirts zu drucken für ihren ersten Halbmarathon, den sie zusammen gemacht haben. Den zweiten Effekt, den wir aber sahen, dass sogar ein Sog entsteht. Also aus diesen 59 Teilnehmern wurden am Ende des halben Jahres 128, ohne dass wir irgendwas dafür gemacht hätten.
Weil ne, der eine bringt die Arbeitskollegin mit, die andere bringt vielleicht die Freundin mit und so werden es immer mehr. Und mit diesen Ergebnissen stehen Raphael Jung und sein Team jetzt ganz am Anfang und überlegen, was können wir jetzt besser machen? Wie können wir so eine Verknüpfung in Zukunft mit unserer App irgendwie leisten. Muss aber auch sagen, das ist jetzt Zukunftsmusik. Was ich aber spannend fand, ist, dass es hier ein Umdenken gibt, weil sonst geht es ja im Sport sehr oft um Leistungssteigerung. Ist ja klar, ne? Ich will besser werden, wie ich will schneller werden. Bei denen geht es aber dann um was anderes, nämlich um diese Gemeinschaft. Also Sport wird hier mal ganz anders gedacht. Ich fand es gut. Was hältst du davon?
Ja, total. Und ich meine, es geht ja dann letztlich doch wieder Hand in Hand, wenn die Gemeinschaft dazu führt, dass ich regelmäßiger trainiere. Also ich finde das einen spannenden Aspekt. Und ich muss auch sagen, ich trainiere auch ab und zu. Ich gehe nicht gerne Ausdauersport machen, aber mache manchmal Kraftsport und Spinning. Und seit einem Jahr etwa ungefähr auch regelmäßiger. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich zwei Freundinnen habe, mit denen ich dann mich auch immer wieder verabrede. Und das macht wirklich einen Unterschied. Jetzt haben wir aber ja auch vor allem über diese ganzen Vorteile von diesen Apps gesprochen, die mithilfe von mehr oder weniger KI solche Trainingspläne erstellen können. Aber du hast auch schon angedeutet, es gibt schon auch Szenarien, in denen so eine App vielleicht wenig oder gar nichts bringt. Und es gibt ja vielleicht auch Szenarien, in denen sie auch eher Nachteile hat. Oder ich muss zum Beispiel auch jetzt an diese Datenschutzkriterien mal wieder denken. Also die Apps sammeln ja wahrscheinlich auch wirklich sensible Daten. Da sollten wir auch noch drüber sprechen. Aber vielleicht mal ganz kurz allgemein erst, gibt es denn überhaupt grundsätzlich Nachteile?
Sagen wir mal so.
Großes Problem sehe ich gerade in diesem Breitensportbereich, dass Sportlerinnen und Sportler dazu neigen können, wenn sie eben sehr angewiesen sind auf so eine KI-Technologie oder generell eine unterstützende Technologie, dass sie immer weniger auf sich selbst hören. Und das ist gerade das Entscheidende im Sport.
Das ist Carlo Dindorf, Bewegungs- und Trainingswissenschaftler an der TU Kaiserslautern. Ein menschlicher Trainer, der hört eben auch auf sein Bauchgefühl und sagt dir dann vielleicht, das ist heute für dich nicht das Richtige. Oder du selber hörst auf dein Bauchgefühl. Und dann hast du noch ein anderes Thema angesprochen, natürlich Datenschutz. Also wir geben sehr viele und sensible Daten in diese Apps hinein. Und das muss man sich schon klar machen. Aber wichtig ist vielleicht auch zu verstehen, diese Apps können wirklich nur die Sachen auslesen, die während meines Trainings aufgezeichnet wurden. Also es ist jetzt nicht 24/7, die können sehen, wie ich geschlafen habe oder sowas, sondern die sehen eigentlich nur, was da im Training passiert. Hast du trotzdem Bauchweh damit?
Ja, also ich finde, sobald man mal anfängt, drüber nachzudenken, was man da eben so teilt, ist es schon ein bisschen gruselig. Also wenn man so denkt, ah ja, mein Ruhepuls, meine liebste Laufstrecke, das sind ja schon sensible Daten.
Ich habe da auch so ein bisschen nachgedacht und gemerkt, das ist so ein richtig klassisches Dilemma in mir eigentlich. Weil desto mehr Daten wir da reingeben, desto besser werden die Apps. Und davon profitiere ich ja auch. Also wenn ich der App zum Beispiel quasi beibringen kann, warum ein Training eben nicht funktioniert hat oder warum ich eins verschoben habe, dann kann diese App das in Zukunft besser machen. Davon profitiert natürlich auch das Unternehmen enorm. Und dann gibt es da ja auch noch Unternehmen, die zum Beispiel deine Trainingsdaten dann wirklich über mehrere Jahre speichern. Mein Partner hat so eine und der kann heute fragen, wie war denn mein Trainingszustand vor 3 Jahren? Das gibt mir einen Zugang zu mir und meinen Daten, den ich vielleicht ohne so eine App ja gar nicht hätte. Weil klar, ich könnte mich hinsetzen und alles in schönen, braven Excel-Tabellen einfügen und dann könnte ich jeden Tag gucken und vergleichen. Aber das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand. So würde ich das überhaupt tun. Das heißt, vielleicht bin ich so ein bisschen auf die Seite gefallen, ich nehme das in Kauf. Ich würde aber eine Grenze ziehen. Und zwar, wenn es darum geht, meine Krankenkasse zum Beispiel auf sowas zugreifen zu lassen. Weil, jetzt nur mal ein ganz banales Beispiel. Stellen wir uns vor, ich brauche eine Knie-OP. Und die sagen, tja, sie laufen so viel, sie haben sich die Knie ja selber kaputt gemacht. Woher sollen wir denn wissen, ob sie da nicht irgendwas falsch gemacht haben? Das wäre mir dann irgendwie doch nicht so richtig recht. Und jetzt bin ich fast fertig mit meiner emotionalen Achterbahn. Jetzt geht sie wieder ins Tal. So richtig abschütteln kann ich das trotzdem nicht. Wir geben am Ende Daten sehr freiwillig an Unternehmen. Und das ist irgendwie immer mit so einem komischen Gefühl verbunden, finde ich.
Also auf jeden Fall, vielleicht können wir das als Zusammenfassung machen. Und Datenschutz und Anonymisierung ist irgendwie wichtig. Und die könnte man sich bei diesen Apps schon mal auch anschauen, bevor man sich für eine App entscheidet. Und man könnte mal nachlesen, ja, vielleicht ist es ja auch sinnvoll, hier dann sich mal für ein Bezahlmodell zu entscheiden, wenn das in dem Fall dann bedeutet, dass nicht Daten weitergegeben werden oder zum Training genutzt werden.
Ja, auf der anderen Seite ist es so, ich habe ja schon gesagt, das macht die KI oder es macht die App besser, aber es kann auch die Trainingswissenschaft zum Beispiel besser machen, dass es solche Unternehmen gibt.
Spannender Punkt, was sind denn da die größten Herausforderungen?
Also ich habe zu Beginn ja schon erzählt, dass es diese Studie gibt, die untersucht hat, ob ChatGPT jetzt gute Trainingspläne schreibt. Und da habe ich dir noch ein Detail vorenthalten, denn wenn Trainer oder Trainerinnen so Laufpläne bewerten, dann wird schnell eine Sache klar.
Es wird nie den optimalen Trainingsplan geben.
Das ist nochmal Peter Dücking vom Anfang, der Autor der Studie. Und was er meint, selbst wenn man das 10 Trainern, Trainerinnen geben würde, wären die sich trotzdem auch innerhalb nicht mal einig, ob das jetzt ein guter Plan ist.
Ja, verstehe.
Und wir haben in vielen Fällen oder in manchen Fällen, in manchen Populationen, so ist vielleicht besser ausgedrückt, auch noch nicht die harte Evidenz, naja, welches Training ist denn jetzt für eine gewisse Population wirklich das, was bei diesem Individuum ein anderes Training trumpft.
Also es ist so, wie immer, Daten fehlen, denn im Hobbysport werden nicht so viele Dinge erhoben wie jetzt im Profisport. Und dann gibt es noch ein Problem mit den Hobbydaten.
Und die Qualität der Daten ist oftmals eben nicht so gut. Das kennt jeder, der die Herzfrequenz bei sich aufnimmt. Man hat oft einfach Fehlmessungen, Werte, die können gar nicht sein. Und das ist eben ein Problem. Wir brauchen eben, um solche komplexen KI-Algorithmen zu trainieren, Unmengen an Daten.
Das ist nochmal Carlo Dindorf. Und beim Thema Daten sagt er, dass es ja bei solchen Trainings-Apps eben die Möglichkeit gibt, ganz viele Daten zu sammeln. Und die können ja von der KI wieder ausgewertet werden. Das heißt also, KI kann hier wieder helfen, Wissen zu generieren. Zum Beispiel zu sagen, welche Menschen passen denn sozusagen gut zusammen? Welche Menschen reagieren wie auf welches Training? Und es scheint so zu sein, leider kann ich da noch gar nichts Konkretes sagen, aber Enduko hat sich zum Beispiel jetzt auch mit der TU Kaiserslautern zusammengetan, also mit den Menschen rund um Carlo Dindorf. Und die machen wohl jetzt einige Studien. Mehr aber, wie gesagt, Details hat man mir noch nicht verraten.
Okay, aber wie sieht denn die Studienlage insgesamt so aus? Also gibt es da schon Ergebnisse, die zeigen, dass KI-Anwendungen im Hobbysport die Leistungen verbessern können?
Ganz grundsätzlich, es gibt Untersuchungen, dass datengesteuertes oder zumindest dateninformiertes Training die Leistung verbessert. hilft jetzt nicht so richtig, nee, ne? Okay. Das reicht uns beiden noch nicht. Also es gibt nicht wirklich viel in dem Bereich, muss ich auch sagen. Man kann natürlich auch Bildmaterial von meinem Laufstil zum Beispiel, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das will ich mir gar nicht angucken. Also gefilmt werden beim Laufen oder die Haltung beim Fahrradfahren, das kann man mit einer KI auswerten. Da gibt es auch Anwendungen für zu Hause. Da habe ich sowas gefunden wie Pedal Pro oder Huddle-Technik für Läufer. Wobei immer mit Vorsicht genießen, das ist trotzdem eine Zuhause-Anwendung. Und wenn deine Kamera nicht so gut ist oder so, ne, da kann es auch zu Fehlern kommen.
Aber spannend, ich bräuchte sowas fürs Schwimmen. Ich habe eine ganz, ganz schlechte Schwimmbewegung. Es sieht bei mir nicht so elegant aus. Du hast mir aber ja am Anfang sogar gezeigt, dass sich deine Werte verbessert haben. Hast du eine Antwort gefunden, warum das so ist?
Also ich kann mir das nur so erklären. Ich laufe jetzt schon seit einigen Jahren und auch sehr regelmäßig, aber nie so richtig kontrolliert. Also meistens bin ich einfach losgelaufen, hatte kein echtes Ziel. Und wenn der Podcast zu Ende war, ging es halt nach Hause. Ich habe vielleicht unbewusst ein Tempo variiert, bin aber nicht gesprintet oder sowas. Und darin könnte eine Erklärung liegen, was nun anders ist. Darauf hat mich Eva Bartagies hingewiesen. Das ist eine Kollegin von Carlo Dindorf von der TU Kaiserslautern. Die haben zusammen mit anderen Kollegen das Buch geschrieben, Künstliche Intelligenz in Sport und Sportwissenschaft.
Es ist eigentlich ganz interessant zu sehen, dass Apps mit einer KI-Technologie dann auch für Nicht-Fachleute eigentlich ein professionelles Training zugänglich machen. Also das sieht man immer mehr, insbesondere auch im Ausdauerbereich, damit eben die Leute auch wirklich professionell trainieren können und da dann auch ihre Trainingsfortschritte sicherlich haben.
Heißt also, meine App zwingt mich jetzt, du hattest vorhin festgestellt, ich laufe langsamer, die zwingt mich dazu, langsamer zu laufen. Ich werde regelmäßig getestet, das heißt, dadurch werde ich wahrscheinlich auch am Ende fitter. Ich erlange quasi Wissen über Sport, was mir auch hilft, Wissen über meinen Körper. Also ich würde sagen, die Apps, die kommen dem Personal Trainer schon sehr nah. Was ich aber trotzdem wichtig finde, an der Stelle nochmal zu sagen, es klingt so simpel, aber bevor ihr diese Apps benutzt, solltet ihr trotzdem mal die Gesundheit checken lassen. Und soweit gehört auch, dass natürlich solche Apps immer nur in Kombination mit bestimmten Geräten funktionieren. Das heißt, man braucht eine Smartwatch oder den Radcomputer und die kosten halt dann schon richtig Geld, vor allem wenn die gut funktionieren sollen und gute Werte liefern sollen. Und was mir ehrlich gesagt in der App auch noch so ein bisschen fehlt, ist, die sehen ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt meines Lebens. Also die sehen nicht, wie ich geschlafen habe, die sehen nicht, was ich gegessen habe. Und das verändert ja alles. Oder zu welcher Uhrzeit ich trainiere, spielt ja in dem Sinne auch keine Rolle. Ich bin ein Morgentyp. Das heißt, ich würde jetzt mal vermuten, Trainings am Morgen sind bei mir erfolgreicher als am Abend. Wenn ich vorher irgendwie eine riesen Pizza gegessen habe, bin ich beim Laufen wahrscheinlich nicht ganz so schnell wie sonst. Das heißt also, Individualisierung ist meiner Meinung nach eigentlich gar nicht richtig möglich, weil die sehen ja nur so einen winzigen Ausschnitt aus meinem Leben, nämlich nur diese Stunde oder anderthalb, wo ich trainiere. Und wie viel wollen die da über mich als individuellen Menschen wirklich lernen?
Ich danke dir, Carina, für deinen Einsatz und die Recherche. Wir verabschieden uns langsam. Nächste Folge geht's um KI und Robotik. Und zwar um den Hype um humanoide Roboter. Den wollten wir uns schon länger mal genauer nochmal ansehen. Das übernehmen Ralf und Moritz. Und zum Abschluss haben wir noch einen Hörtipp für euch, eine Empfehlung, weil wir uns gedacht, wer gerne KI verstehen hört, mag bestimmt auch andere Internetgeschichten. Es gibt einen Podcast namens The Wild Wild Web, der jetzt gerade in die 4. Staffel gestartet ist im August. Ihr findet alle aktuellen Folgen in der ARD Audiothek. Wir stellen euch einen Link in die Shownotes und es gibt spannende Geschichten aus dem Internet. Zum Beispiel sprechen die Hosts Janne Knödler und André der Hörmeier mit einem Hacker, der in einen der größten deutschen Cyberkrimis reingestolpert ist. Lasst euch überraschen. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.